ARD Sounds.
David, wichtige Frage. Besitzt du einen Gameboy?
Nein, durfte ich als Kind nie haben. Das war echt wahnsinnig nervig. Ich musste immer bei irgendwelchen Freunden mehr oder weniger heimlich Gameboy spielen.
Echt fies, also so richtig, dass es gar nicht durftest. Ich hatte nämlich einen, den Game Boy Color allerdings. Für den Game Boy war ich, glaube ich, noch ein bisschen zu klein für den Color eigentlich auch. Ich fand es am Anfang echt schwer, damit zu spielen. Aber ab und zu hole ich den mal raus und dann spiele ich nochmal so Pokémon Silber.
Wenn ich irgendwo dann spielen konnte, da war ich dann immer ein großer Zelda-Fan. Und ich glaube, meine Mutter hat mir so ein bisschen, auch um meine Gameboy-lose Kindheit wieder gut zu machen, mir letztes Weihnachten eine Switch 2 mit Breath of the Wild gekauft. Also das, ja, das hat es auch wieder ein bisschen gut gemacht, muss ich sagen.
Es sei ihr verziehen jetzt damit, sagst du?
Ja.
Okay, Spielekonsole mal beiseite. Vielleicht ahnen einige von euch schon, worauf ich hinaus will. Denn es gibt ja diesen Vergleich, der immer mal wieder aufgemacht wird, dass die NASA damals bei den Apollo-Missionen mit der Rechenleistung eines Gameboys bzw. eines Taschenrechners zum Mond geflogen ist.
Und über diesen Computer sprechen wir heute. Das ist der Apollo Guidance Computer, kurz AGC genannt. Das war der Navigations- und Kontrollcomputer der Apollo-Missionen, mit denen Menschen zum ersten Mal zum Mond geflogen sind. Und wir schauen uns auch an, mit was wir heute so zum Mond fliegen.
Ignition Sequence Start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14.
Ready for liftoff. Der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anne-Dorette Ziems und David Beck.
Heute wird es mal sehr historisch, deswegen versetzen wir uns jetzt mal in die frühen 1960er Jahre in den USA. Die Wirtschaft boomt, Fernseher und Staubsauger werden für die Leute erschwinglich, genauso wie das Einfamilienhaus in der Vorstadt und der krumm veredelte Cadillac in der Einfahrt, also in den USA zumindest. Gleichzeitig passiert aber auch noch etwas, der Kalte Krieg heizt sich auf, die Stationierung sowjetischer Atomraketen auf Kuba, direkt vor der Haustür der USA, führt dann zur Kuba-Krise, die fast einen Atomkrieg auslöst und mittendrin passiert irgendwie auch noch ziemlich viel Raumfahrt. Die steckt damals noch in den Kinderschuhen und ist ein großes Abenteuer. Wie man Raketen und Raumschiffe steuert, das weiß damals nämlich erstmal niemand.
Astronauten sind deswegen so typische 60er-Jahre-Draufgänger, Militär-Testpiloten, die ihre Zigaretten ausdrücken, den Whisky on the Rocks exen und dann ohne mit der Wimper zu zucken, sich auf eine riesige fliegende Bombe setzen und ins All fliegen.
Ich finde, das hast du schön gesagt. Ich habe das irgendwie nie so wahrgenommen bisher, aber na gut, in den 60ern war ich auch nun wirklich nicht am Start.
Ja, ich muss zugeben, ich habe das so ein bisschen vom Marsianer geklaut. Der beschreibt einmal so 60er Jahre, das waren halt einfach so die Helden der Zeit. Ja, auf jeden Fall, die USA setzen sich damals ein sehr ambitioniertes Ziel. Sie wollen die Russen in irgendwas schlagen im Weltraum. Und zwar wollen die USA dann die Ersten sein, die Menschen auf den Mond bringen und wieder sicher zur Erde zurück. Dafür müssen sie erstmal eine neue Rakete bauen, eine, die so groß ist, wie es sie noch nie gegeben hat bis damals und tatsächlich auch ganz, ganz lange danach nicht mehr. Erst das Starship toppt jetzt die Saturn V. Und um diese Rakete bzw. die Kapsel, die da oben drauf ist, die dann zum Mond fliegt, zu steuern, das konnten dann die Testpiloten einfach mit dem Steuerknüppel in der Hand nicht mehr so gut machen. Es musste etwas Neues her. Zwar war das damals nicht ganz neu, aber es war so riesig, dass es niemals in die Rakete gepasst hätte. Ein Computer.
Ich finde das auch so eine krasse Vorstellung, so aus heutiger Sicht. Denn Computer waren in den 60er Jahren riesige raumfüllende und teure Monster. Also raumfüllend, das ist nicht übertrieben. Ein Raum, ein Computer. Prozessoren wurden damals noch aus Elektronenröhren zusammengebaut. Das sind solche Glaskolben, die so ein bisschen aussehen wie eine Glühbirne. Und der größte Röhrencomputer, den die USA für die Raketenabwehr im Kalten Krieg gebaut hatte, der hatte 60.000 Röhren und hat etwa 250 Tonnen gewogen. Schwierig in der Raumfahrt.
Ja, also eine Rakete, die so viel Nutzlast transportieren kann, die gibt es tatsächlich bis heute immer noch nicht. Erst recht nicht zum Mond und zurück. Es gab aber auch damals zwei Entwicklungen, durch die die NASA davon ausgegangen ist, dass das auch so klein und so leicht gehen müsste, dass man so einen Steuerungscomputer in eine riesige Mondrakete einbauen könnte. Das war einmal der Transistor und dann etwas später der Mikrochip. Und dieser Computer, den sich die NASA damals vorstellte, hat einen Namen bekommen, und zwar den AGC, den Apollo Guidance Computer.
Dieser AGC, der wird oft als erster Computer mit Mikrochips genannt. Das stimmt nicht so ganz. Mikrochips wurden vorher auch schon eingesetzt, aber die NASA war wegen des Apollo-Programms in den 1960er Jahren der größte Abnehmer von Computerchips in den USA, weil die halt eben zuhauf für die AGCs gebraucht wurden. Insgesamt während des Apollo-Projekts waren es so um die 250.000.
Und damit hat die NASA eigentlich fast eigenhändig dafür gesorgt, dass es überhaupt einen Markt für diese Mikrochips gibt, was dann auch den Preis deutlich gedrückt hat und den Mikrochip sozusagen massentauglich gemacht hat. Für die ersten Chips, die sie gekauft haben bei der NASA, da haben sie Anfang der 60er noch so $1,000 das Stück gezahlt. Das wären heute etwa $9,000. Ende der 60er kosteten die gleichen Chips nur viel zuverlässiger, weil sie weiterentwickelt wurden, nur noch weniger als $2 das Stück.
Ja, auch krass aus heutiger Sicht. Also diese Preisentwicklung. Und an der Stelle vielleicht auch einfach mal danke NASA dafür, dass die Computer halt irgendwie so gängig gemacht haben. Denn ohne das alles wäre diese Personal Computer Revolution, wie sie dann in den 70ern stattgefunden hat, überhaupt nicht möglich gewesen. Also eigentlich können wir sagen, dass wir es dem Apollo-Programm verdanken, dass es unsere Computer heute so in der Form überhaupt gibt.
Ja, jetzt sind wir eigentlich auch schon drin in der ganzen Technik und Vorsicht, jetzt wird es vielleicht ein bisschen nerdig und technisch, aber wir werden euch auf jeden Fall die wichtigsten Sachen auch so erklären, dass ihr kein Elektrotechnikerstudium oder sowas braucht, um das zu verstehen.
Wir haben übrigens im Vorfeld schon gesagt, dass wir glauben, die ganze Folge ist ein bisschen nerdig, aber wir hoffen, sie macht allen Spaß, weil es war so ein Lieblingsthema von uns, deswegen machen wir das heute mal.
Da müsst ihr jetzt durch.
Okay, los geht's. Entwickelt wurde der AGC nämlich von 1961 bis 1966 am Massachusetts Institute of Technology, dem MIT, einer der bekanntesten technischen Universitäten der Welt, die ja sogar hier total bekannt ist. Und der sollte erst nur aus einzelnen Transistoren gebaut werden, aber da hat sich dann ziemlich schnell gezeigt, dass das viel zu komplex wäre und dann wurde eben umgeschwenkt auf Mikrochips. Ein Mikrochip ist im Prinzip nichts anderes als eine Zusammenschaltung von sehr, sehr vielen Transistoren auf einer Siliziumplatte. So spart man sich im Prinzip die Kabel von einem Transistor zum anderen und ein Transistor ersetzte genau eine von diesen Elektronenröhren, von denen wir am Anfang geredet haben, beziehungsweise ein Mikrochip dann gleich eine ganze Reihe von Röhren.
Ja, die Chips damals, die hatten weniger als 10 Transistoren auf einem Chip und die fettesten Chips, nenne ich es jetzt mal, haben über 100 Milliarden Transistoren. Also das ist schon eine wahnsinnige Entwicklung. Und den AGC aus solchen Chips und nicht einzelnen Transistoren zu bauen, das war damals aber auch noch keine unumstrittene Entscheidung. Denn einerseits klar, Raumfahrt ist Hochtechnologie. Und aus heutiger Sicht, wo wir Mikrochips in Smartphones und in Toaster und überall eigentlich einbauen und wissen, wie gut sie funktionieren.
Aber auch manchmal in Geräte, wo man so denkt, warum?
Ja, zum Beispiel Toaster.
Ja, ja, warum hat mein Toaster jetzt einen Mikrochip?
Ja, aber wir würden immer auf jeden Fall dafür stimmen, dass wir einen Computer aus Mikrochips bauen und nicht einzelnen Transistoren. Allerdings damals waren diese integrierten Schaltkreise, wie man sie auch nennt, also weil das halt in einem Chip ein Schaltkreis ist, ganz neu und es war einfach nicht klar, wie verlässlich sie sein werden. Auch heute ist es noch so, dass nicht die ganz neuesten, leistungsfähigsten Computer in der Raumfahrt zum Einsatz kommen, einfach weil man eher die Technik benutzt, von der man schon weiß, dass sie funktioniert. Trotzdem, die NASA, die wagt diesen Schritt mit dieser neuartigen Technik. Sie hat auch kaum eine andere Wahl, denn der Weg von analoger auf digitaler Computer hat einfach die Möglichkeit eröffnet, dass Computer klein genug für die Raumkapsel gebaut werden können und gleichzeitig aber auch genug Rechenleistung da ist, um damit zum Mond zu fliegen. Entwickelt wird der AGC zwar am MIT, aber gebaut wird er dann von der Firma Raytheon in Waltham, Massachusetts.
Kleiner Funfact dazu, während der Apollo Guidance Computer entwickelt worden ist, ist nebenbei das Silicon Valley geboren. Damals hieß die Region bei San Francisco natürlich noch nicht so, aber der Name geht auf genau diese Produktion von Silizium-Computerchips zurück.
Und es gibt ja neben den Chips bzw. neben dem Prozessor auch noch einen anderen wichtigen Teil im Computer, nämlich den Speicher. Und Speicher, das war zu dieser Zeit damals auch einfach noch so ein riesiges Konstrukt, riesige Schränke, die auch niemals in ein Raumschiff gepasst hätten. Wir haben eine alte, für die NASA gemachte Reportage gefunden, wo der Reporter John Fitch sich von MIT-Wissenschaftler Ramon Alonso das erklären lässt.
You say this computer is very much like land-based computers, and yet I think of them as occupying whole bays of equipment. You've got all this squeezed into a little box. How did you do that?
Miniaturizing a computer like this requires a judicious choice among many quantities. It's first necessary to minimize the number of circuits which you use. It's necessary to minimize the size of the components which you use, and it's necessary to package them as tightly as possible. Now, this must not be carried too far. If it's carried too far, it can endanger the reliability of the computer, so that a compromise must be sought.
Now, what kinds of circuits are involved?
In the memory, and also in the power supplies and in the input-output of the computer, conventional components are used, with the exception of the fixed memory, piece of which we see here. This fixed memory is actually composed of magnetic cores with wires woven in and out, sewn in with a pattern, where the information here is in the pattern of the sewing.
Er erklärt ja auch nochmal, dass die Hauptschwierigkeit bei dem AGC eben war, dass man aus Schrank- oder raumgroßen Computern einen kleinen Computer machen wollte, den man irgendwie mitnehmen kann. Und dass die halt echt aufpassen mussten, wenn sie die Bauteile kleiner gemacht haben, dass der Computer trotzdem noch zuverlässig funktioniert. Und am Ende erklärt er nämlich, wie sie es nachher gemacht haben. Der Speicher besteht nämlich aus Magnetkernen, in die Drähte eingewoben sind. Und deswegen wird das auch Fädelspeicher oder Ringkernspeicher genannt. Der besteht nämlich aus magnetischen Ring. Und wenn der Draht dann zum Beispiel durch den Ring geht, dann ist es eine 1 und wenn nicht, ist es eine 0. Man kann sogar mehrere Drähte durch einen Ring ziehen und damit die Speicherdichte erhöhen und dann gibt es noch extra Drähte, um das Ganze auszulesen. Alles durch so einen fast mikroskopisch kleinen Ring. Und diese tausenden feinen Drähtchen, die wurden tatsächlich von Hand durch die magnetischen Ringe gewebt.
Wir haben auch mal versucht, uns so einen handgewebten Computerspeicher anzuschauen. Das war nämlich damals nicht nur im AGC verbaut, sondern einfach Stand der Technologie. Und wir haben sogar einen gefunden. Spoiler, es ist nicht der von Apollo.
Schade.
Ja, sehr schade.
Den hat David nicht im Keller rumliegen,
nee,
leider.
Leider nicht. Andere, da kommen wir später nochmal drauf, haben so einen vielleicht im Keller rumliegen. In der Informatiksammlung der Uni Erlangen gibt es einige solcher Speicher und der Sammlungsleiter Edwin Auris hat zu diesen Speichern einen alten Verkaufsprospekt ausgegraben.
Ich sehe eigentlich hier nur Frauen. Es sind hier vier Bilder dargestellt, von der Firma Blessley bearbeitet werden. Und bei eins sieht man sehr schön, dass eine Frau einen Pinsel in der Hand hat. Die kleinen Ringkerne werden mit so einer Art Puderdose auf vorgefräste Rillen draufgepudert und dann mit dem Pinsel abgewischt, sodass wirklich in jeder Rille dann ein Kern sauber drin liegt, damit man im Nachgang dann die Drähte durchziehen kann. Und mit Pinzette ist auf dem nächsten Bild eine Frau, die einen Draht durchzieht. Man sieht eine ganze Halle und so weiter. Und nebendran steht dann die Geschicklichkeit und das Urteilsvermögen vieler Mädchen mit scharfem Blick und geschickten Fingern werden für das Weben der Kernmatrix eingesetzt.
Diese Speicher, die haben übrigens hauptsächlich Frauen gewebt. Das war auch bei den Speichern von Apollo so. Dort waren es vor allem viele amerikanische Indigene, weil viele von denen sehr gut weben konnten. Und wie so oft, wenn die Hauptarbeit von Frauen gemacht wurde, weiß man leider nicht viel über die Frauen, die tatsächlich gearbeitet haben. Aber dieser Speicher wurde von vielen bei der NASA auch Little Old Lady Memory genannt. Der kleine alte Damenspeicher oder abgekürzt LOL. Weiß jetzt nicht.
Ja, ich meine, sie konnten es damals nicht wissen, was LOL heute bedeuten würde.
Ja, wahrscheinlich.
Aber ich habe jedes Mal, wenn ich das in unserem Skript sehe, denke ich mir, warum hat da jemand LOL reingeschrieben? Ist die Folge so lächerlich? Ja, wobei auch das aus heutiger Sicht eigentlich so ein bisschen eine cringe Bezeichnung ist, denn die Frauen, die waren auch nicht alle alt. Es gibt ein bekanntes Foto aus dieser Produktionsstätte, das eine junge indigene Frau, eine Navajo, bei der Arbeit an einem Mikroskop zeigt.
Ich möchte hier nochmal betonen, dass David nicht nur LOL ins Skript geschrieben hat, sondern auch cringe. Wir haben es alle gemerkt.
Ja.
Ich finde das übrigens so eine krasse Vorstellung, dass so einfach Computerspeicher gemacht wurden. Also aus heutiger Sicht ja komplett irre.
Ja, ich weiß auch nicht, ob man sagen kann, so einfach.
Ja, wahrscheinlich war es nicht so einfach.
Ich weiß, was du meinst. Also so das Prinzip hört sich so einfach an.
Es war offensichtlich relativ aufwendig und da waren so viele Leute dran beteiligt. Also crazy auf jeden Fall.
Wir haben euch ja auch versprochen, dass in Erlangen auch ein echter, so gewebter Speicher zu sehen ist.
Also den Ringkernspeicher, den ich jetzt vor mir habe, ist auf einer relativ modernen Platine aufgebaut. Die Ringe selber.
Was heißt modern? Was glaubst du?
Das muss 90er Jahre gewesen sein. Also so ein grüne, was ist jetzt das wieder für ein Trägermaterial, wie man es oftmals jetzt in PCs aus den 2000er Jahren beim Mainboard gesehen hat. Der Kühlkörper, der unten aufgebracht ist, ist auch Kühlkörper vom Aluminium in Schwarz, was man auch als relativ typisch späte 90er, 2000er Jahre, die Platine von den Anschlüssen sehr fein gearbeitet und diese Ringkerne sieht man mit dem bloßen Auge gar nicht. Wir haben es auch nur festgestellt, dass es Ringkernspeicher ist, indem wir es mit einem Makroobjektiv fotografiert haben, dann vergrößert und gesehen haben, okay, das sind Ringkerne. Und so kann man hier eigentlich bei dem Objekt hier annehmen, dass es Ende der 90er irgendwo im Einsatz war. Und das heißt, dass in Satelliten, ja, oder im Space Shuttle zum Beispiel noch sehr lange der Ringkernspeicher verwendet worden ist für die Speicherung. Ich kann jetzt auch nicht viel dazu sagen, aber es scheint ein Objekt aus dieser Zeit zu sein, denn es ist einfach nur bei uns im Büro aufgetaucht in einer Schublade. Wer das reingelegt hat, das weiß keiner.
Auch so geil, wie er sagt, relativ moderne Platine aus den 90ern.
Ja.
Ich meine, eben habe ich noch so gescherzt, dass David sowas nicht im Keller hat, aber offensichtlich haben die das da einfach so rumliegen und das taucht dann ab und zu auch einfach mal so auf. Witzig. Und es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass er für die Raumfahrt gebaut wurde. Dass man die Speicher noch so lange verwendet hat, obwohl sie ja eigentlich total veraltet sind, kann nämlich mehrere Gründe haben. Diese Speicher sind unempfindlich gegenüber kosmischer Strahlung zum Beispiel. Und in der Raumfahrt wird oft lieber ganz alte, aber bewährte Technik verwendet, auf die man sich einfach jahrzehntelang verlassen kann.
Ja, Stichwort alt, veraltet, zurück zum Apollo-Computer, den AGC, wir haben es am Anfang gesagt, den vergleicht man gerne mal mit heutigen Computern, um zu zeigen, wie krass wenig Leistungsfähigkeit man gebraucht hat, um zum Mond zu fliegen. Ich finde den Vergleich immer ein bisschen fies, weil dann der AGC schon extrem schlecht dasteht, aber es macht auch Spaß, solche Vergleiche anzustellen, deswegen machen wir es jetzt auf jeden Fall. Und um dem AGC auch eine Chance zu geben, da nehmen wir einen Computer, der aus heutiger Sicht ja vielleicht ähnlich veraltet erscheint. Wir haben am Anfang schon drüber gesprochen. Ich durfte ihn nicht haben, der Gameboy. Aber ja, hätte vielleicht ein Gameboy mit seiner Rechenkapazität es auch geschafft, Menschen zum Mond zu bringen?
Wenn wir jetzt die Rechenleistung des Apollo Guidance Computers mit anderen Geräten vergleichen wollen, dann kommt es auf verschiedene Dinge an. Also das heißt eigentlich, wir müssen uns jetzt mal so ein paar Kategorien überlegen, die wir da ganz genau vergleichen wollen. Ein bisschen wie bei unserer Quartettfolge, oder? Zu den Raketenantrieben.
Stimmt.
Wir hätten da auf jeden Fall einmal den Speicherplatz. Zu Apollo-Zeiten hat man da noch gar nicht von Kilobyte und so weiter gesprochen, sondern der Speicherplatz ist in Worten angegeben worden. Ein Wort ist eine Dateneinheit und der Apollo Guidance Computer hatte einen Festwertspeicher von 36.864 Worten. Das ist der Speicher, der mit den Drähten handgewebt worden ist und nur gelesen, aber nicht überschrieben werden kann. Das entspricht etwa 72 Kilobyte.
Wahnsinn.
Ja, als ich eben Kilobyte das erste Mal ausgesprochen habe, habe ich auch gedacht, das ist ja auch heutzutage lächerlich, wenn wir ja so an Festplatten und so weiter denken.
Ja.
Dazu kommen auf jeden Fall nochmal 2048 Worte Arbeitsspeicher und das sind 4 Kilobyte. Als nächstes ist dann noch die Taktfrequenz. Die sagt aus, wie viele Befehle pro Sekunde umgesetzt werden können. Und je höher die Taktfrequenz, desto schneller ist der Computer. Die Taktfrequenz des Apollo Guidance Computers ist 2,048 Megahertz.
Der klassische Gameboy, der hat kaum Festwertspeicher, also da könnte der AGC sogar ein bisschen besser abschneiden. Das liegt daran, dass die Spiele beim Gameboy auf diesen Spielemodulen, die man hinten reinsteckt, gespeichert sind. Und deswegen braucht er einfach gar nicht so viel Festwertspeicher. Einen Arbeitsspeicher braucht er aber, da hat er ungefähr 8 Kilobyte und der Prozessor hat eine Taktfrequenz von 4,19 Megahertz.
Das heißt im Prinzip, wenn wir jetzt nur die Zahlen vergleichen und vielleicht den Festwertspeicher ignorieren, dann können wir tatsächlich sagen, der Gameboy ist sogar doppelt so gut wie der Apollo Guidance Computer. Und dafür wiegt er auch nur noch ein paar hundert Gramm und nicht 32 Kilogramm wie der AGC und er läuft mit deutlich weniger Energie.
Aber, haben wir vorhin gelernt, ohne AGC hätte es gar keinen Gameboy gegeben, weil die Computertechnik einfach nicht so schnell gewesen wäre. Ja, und ich finde es eigentlich auch total beeindruckend. Also man sagt das ja meistens so ein bisschen abwertend. Der Computer damals war so gut wie ein Taschenrechner oder vielleicht wie ein Gameboy. Aber dass man es mit diesen knappen Ressourcen geschafft hat, die so effizient zu nutzen, dass die Anforderungen, die ja schon extrem hoch sind an die Raumfahrt und an den Apollo Guidance Computer, dass die erfüllt werden konnten. Ja, man hat schon sehr viel Pionierarbeit für den Weg ins Computerzeitalter in der Raumfahrt geleistet.
Und sie haben ja genau den Rechner entwickelt, den sie gebraucht haben, um zum Mond zu fliegen. Jetzt haben wir ziemlich viel über die Hardware gesprochen, aber der AGC braucht natürlich auch Software. Und einen großen Anteil an der Softwareentwicklung hatte Margaret Hamilton. Sie war die erste Programmiererin im Team des AGC am MIT und leitete später auch das Team, das die Software für das Kommandomodul entwickelte. Und vielleicht kennt ein paar von euch dieses berühmte Foto von ihr, wo sie so neben diesem riesigen Papierstapel steht.
Da habe ich noch einen kleinen Fun Fact dazu. Da wird immer erzählt, so dass dieser Papierstapel, dass das der ganze Code des AGC ist, aber das stimmt gar nicht. Die haben einfach, um dieses Foto zu machen, haben sie gesagt, können wir bitte alles, was du so an irgendwie Papier in deinem Büro hast, aufeinander stapeln und dann so tun, als wäre das der ganze Code. Aber es ist ungefähr viermal der Code, also so ein Viertel davon. So viel ist der AGC-Code.
Trotzdem kann man sagen, ganz viele Innovationen in der Software des AGC stammen von ihr. Insgesamt war das System vor allem für die Zeit extrem robust aufgebaut, was auf sehr soliden Designprinzipien basierte. Und Hamilton ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie jung generell das ganze Apollo-Team war. Die erste Mondlandung war etwa einen Monat vor ihrem 33. Geburtstag. Und ich mag es ja nicht sagen, aber ich habe nur noch wenige Monate Zeit, um ähnlich Krasses zu erreichen.
Ja, ich bin schon deutlich verspätet.
Ist vielleicht okay. Dafür erzählen wir jetzt von den Errungenschaften anderer, das ist ja auch okay. Zu diesem Zeitpunkt hat sie auf jeden Fall schon seit 4 Jahren Software für den AGC entwickelt und sie war Teamleiterin für einen missionskritischen Teil des Apollo-Projekts.
Ja, und ein ganz wichtiger Teil der Software geht auch auf einen anderen Programmierer zurück, J. Halcom Lanning. Er hat sozusagen eine Warteliste entwickelt für Aufgaben, die der Computer nacheinander abarbeiten muss und mit welcher Priorität. Das ist ganz wichtig. Das war nicht zu unterschätzen, denn damit konnten Aufgaben eben nach Wichtigkeit sortiert werden und unwichtige Aufgaben hinten angestellt werden. Bei einer Mondmission, bei der es um das Überleben der Astronauten geht, ist das eigentlich wirklich unerlässlich. Aber Computer machen das heute noch mit diesen Prioritäten, was sie wann abarbeiten.
Wie bei den Sims, wo dann auch immer so eine Warteliste kommt, was der Sim
braucht. Genau, also eigentlich ist es wirklich ganz genau das. Aber es ist ja vielleicht nicht so die erste Idee, die man hat, wenn man so einen Computer macht, dass man das wirklich braucht. Ja, der Computer konnte sich dann so, wenn er überlastet war, selbst neu starten und unwichtige Aufgaben von der Warteliste löschen, um eben nicht mehr überlastet zu sein und dann auch so einen kompletten Absturz zu verhindern. Und das, finde ich, macht es so krass erstaunlich, dass Lanning damals schon so weit dachte und ein so stabiles System entwickelte. Aber die von Lanning entwickelte Architektur, die ist heute wirklich noch Standard für solche Steuerungssysteme.
Es gibt übrigens auch ein spannendes Beispiel, wo man ein bisschen nachlässiger mit der Software war. Und das war die Ariane 5. Die ist bei ihrem Erststart nach knapp 40 Sekunden explodiert. Da gab es im Navigationscomputer nämlich keine zuverlässige Fehlerbehandlung, die zu einem der teuersten und auch peinlichsten Softwarefehler überhaupt führte. Da kam es dann nämlich zu einem sogenannten arithmetischen Überlauf. Das könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn der Kilometerstand im Auto nach 999.999 Kilometer auf Null überspringt, weil es keine Stelle für die Millionen gibt. Das brachte den Flugcomputer nämlich dann durcheinander. Der dachte, die Rakete wäre massiv vom Kurs abgekommen. Und dann hat er eben versucht, das so ruckartig zu korrigieren, dass die Booster von der Rakete abgerissen wurden, woraufhin der Selbstzerstörungsmechanismus ausgelöst wurde. Und das war der vorletzte Totalverlust einer Ariane-Rakete und eben wahrscheinlich auch der peinlichste überhaupt.
Weißt du, warum, also was der Hauptgrund war, dass dieser Fehler überhaupt im Programm war, der Ariane 5?
Ehrlich gesagt nicht.
Also der Grund, warum das in dem Programm war, war, die haben einfach das von der Ariane 4 rüberkopiert, von dem Startprogramm.
Ja.
Und bei der Ariane 4 war es überhaupt kein Problem. Also da wäre es nie zu diesem Fehler gekommen, aber die Ariane 5 war einfach viel stärker und schneller und hat dann eben diesen...
Ja, krass, diesen Überlauf produziert.
Genau, diesen Überlauf ausgelöst. Ja, auf jeden Fall zurück zum AGC. Da haben wir jetzt die Hardware und die Software für die Mondlandung zusammen. Deswegen landen wir mal auf dem Mond. Die erste Mondlandung im Juli 1969, die hat funktioniert, das wisst ihr sehr wahrscheinlich. Aber ganz rund lief es dabei nicht und der AGC hat dabei auch eine der Hauptrollen gespielt, dass es nicht ganz rund lief.
Die eigentliche Mondlandung war in 3 Phasen eingeteilt, die Bremsphase, die Anflugphase und die Landung. Für jede der Phasen gab es ein Programm für den Computer, das die Astronauten zu Beginn der jeweiligen Phase gestartet haben. Diese Phasen waren einigermaßen anspruchsvoll und haben dem Computer einiges abverlangt, etwa 80-85% der Rechnerkapazität. An sich wäre das ja völlig ausreichend, ist ja immerhin nicht 100%. auch dafür, dass die Astronauten noch anderen Kleinkram hätten machen können. Allerdings gab es dann beim Rendezvous-Radarsystem einen Bug und dieses Radar brauchte die Fähre beim Rückflug von der Mondoberfläche, um wieder zum Kommandomodul zu finden. Es hätte bei der Landung auch abgeschaltet sein können und es ist ehrlich gesagt nicht so ganz klar, warum es überhaupt an war. Das wäre an sich auch nicht so schlimm gewesen, nur dass es jetzt eben gerade in dem Moment diesen Bug gab, den es in den zehntausenden Tests vorher nicht gegeben hat.
Natürlich immer so. Das eine Mal, wo man es dann halt braucht, ja.
Und der hat dann dazu geführt, dass das Radar andauernd an den Computer gemeldet hat, dass es das Kommandomodul nicht finden kann. Was ja auch klar ist, weil es war ja gerade die Landung und nicht die Rückkehr zum Kommandomodul. Und dieses zusätzliche Problemchen, nennen wir es jetzt mal, hat den Computer dann nochmal zu etwa 15% ausgelastet. Und das wäre während dieser Bremsphase auch erstmal okay gewesen, denn wir rechnen kurz im Kopf, 80% plus 15% sind 95%, passt also noch. Aber dann kommt Buzz Aldrin und der hat dann noch ein zusätzliches Programm ausgeführt, das ihm Infos zur Flugbahn und zur Landung anzeigen sollte. Und dieses Programm, das wollte dann nochmal 10% Rechenkapazität haben und dann war der AGC überlastet.
Es ist immer der Mensch dran schuld, dass irgendwas schief läuft. Es gibt übrigens ein sehr cooles Video auf YouTube, es ist ein Vortrag aus einem Computermuseum, wo es eben auch darum geht, wie dieser Computer funktioniert und der Typ in dem Video, der beschreibt das so, das fand ich ganz lustig, dass dieses Radar einfach ist wie so der nervige Freund, der einem immer von hinten auf die Schulter tippt und wenn man sich dann umdreht, dann sagt die Person nichts und dann immer wieder und immer wieder und immer wieder, weil es ja einfach nichts sieht und nicht das Kommandomodul finden kann. Das verlinken wir euch auf jeden Fall auch in den Shownotes. Aber weil der Computer aber so stabil designt war, ist er halt nicht einfach abgestürzt, sondern hat sich erstmal selbst neu gestartet und dabei dann unwichtige Programme nicht wieder neu gestartet. Also eben zum Beispiel das mit diesen Zusatzinfos für Buzz Aldrin.
Also wie gut, dass wir die Warteschleife hatten.
Genau, also ansonsten hätte man da die Landung abbrechen müssen tatsächlich. Und der Computer hat außerdem noch einen Fehlercode ausgegeben, der Raumfahrt- und Computer-Nerds recht bekannt ist. Also vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Fehlercode 1202 war das.
1202. 1202.
Während die meisten aus dem Computerteam in Houston jetzt gerade anfangen wollten, in den Handbüchern nachzuschauen, was das bedeutet, ob man abbrechen muss, wie auch immer, wusste der Ingenieur Jack Garman sofort, was los ist und hat gesagt, kein Problem, wir können weitermachen, solange dieser Fehler nicht zu oft auftritt, weil er eben sofort erkannt hat, dass dieser Fehler überhaupt angezeigt wird, bedeutet, dass der Computer sich neu gestartet hat und wieder stabil läuft. Was hat es dann nochmal probiert mit diesem Programm, mit den Zusatzinfos? Da gab es dann direkt wieder so einen 1202-Fehler. Und dann hat er es auch kapiert, dass es wahrscheinlich an ihm liegt und hat das gelassen. Und diese Infos, die sie gar nicht mal so unbedingt dringend gebraucht hätten, die konnten sie aber auch vom Boden bekommen. Deswegen hat Houston dann sofort gesagt, lasst es, wir geben euch diese Infos durch, wenn ihr sie braucht.
Aber immerhin hat er beim zweiten Mal schon gedacht, okay, ich lasse es jetzt mal lieber. Also ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie Powerklick auf Sachen, wenn das nicht sofort funktioniert.
Ja, es lädt nicht und dann klickt man nochmal, dann klickt man nochmal und dann ist es fünfmal offen am Ende.
Okay, das war die Bremsphase und dann kam das Programm für die Anflugphase, das, wie gesagt, an sich schon 85% der Rechenkapazität gebraucht hat und das verbuggte Radar nochmal 15% und damit war der Computer dann eben auch teilweise überlastet beziehungsweise halt so genau an der Grenze. Deswegen kam dann erst ein 1201-Fehler und dann noch zweimal ein 1202-Fehler.
1201, Roger, 1201 Alarm, we're go, same type, we're go.
We have another 1202 alarm. Roger, no sweat.
Roger, 1202, we copy it.
Boah, die Mondlandung, so eine krasse Sache an sich schon. Und dann gab es irgendwie tausende Fehlercodes, tausende kleine Problemchen, die sich so aufsummiert haben. Es ist wirklich ein Wunder, dass sie überhaupt noch gelandet sind.
Ja, und ich finde es auch total spannend, dass sie dann trotzdem weitergemacht haben. Also erstens kam dieser Fehler ja jetzt dann auch ohne, dass Buzz noch irgendwas gemacht hätte, mit dem Computer rumgespielt hätte. Und außerdem war ja die Ansage von Garmin auch, weitermachen, solange der Fehler nicht zu häufig auftritt. Und am Ende ist er immerhin fünfmal aufgetreten. Und das bei einem Teil, der halt am wenigsten getestet war oder mit dem man am wenigsten Erfahrung hatte, dieser Computer. Ich finde es Wahnsinn, dass da niemand gesagt hat, nee, zur Sicherheit jetzt abbrechen. Aber ich finde es auch sehr cool.
Ja, vor allem, was heißt auch nicht zu häufig? Das ist ja auch eine total relative Aussage. Also
wahrscheinlich hat Jack Garman da schon was im Kopf gehabt und hätte das im Gefühl gehabt, weil er das ja wirklich sofort wusste. Also so interpretiere ich das zumindest. Aber für alle anderen, die ja gar nicht wussten, was für ein Fehler das ist und um was es da geht, und vor allem die Astronauten, die den Computern auch gar nicht so sehr vertraut haben, muss man auch dazu sagen, stelle ich mir das schon eine sehr komische Situation vor. Also ein bisschen mulmig wären wir da, glaube ich, schon auch gewesen.
Ja, weil du kein Zigarre rauchender Draufgänger mit einem fetten Auto bist.
Ja, das stimmt. Ja, ich habe aber schon mal einen Whisky getrunken.
Ah, okay, na gut, dann doch qualifiziert. Weil wahrscheinlich sind das dann wieder diese Eigenschaften, die sich hier bezahlt machen, muss man vielleicht auch nochmal so sagen.
Bei der letzten Landephase, also wo es dann wirklich um die eigentliche Landung ging, da trat der Fehler dann aber auch gar nicht mehr auf, weil dieses Programm, das für die Landung zuständig war, dann einfach viel, viel weniger anspruchsvoll war, gar nicht mehr so viel Rechenkapazität gebraucht hat. Und ja, da konnten sie dann trotz des Buggy-Radars eigentlich so ein bisschen machen, was sie wollten.
Du hast es eben schon mal so ein bisschen angerissen. Die Astronauten fanden es damals ziemlich scheiße eigentlich, dass sie das Raumschiff nicht komplett selbst fliegen durften. Da haben wir wieder diese Draufgänger-Mentalität. Aber ich kann es ehrlich gesagt auch so ein kleines bisschen verstehen. Man ist ja auch in gewisser Weise ausgeliefert, wenn alles automatisch läuft. Vor allem zu dieser Zeit, wo man es nicht gewohnt ist. Also wenn man immer alles manuell gemacht hat und jetzt komplett neue Technik irgendwie da vor sich, unter sich, um sich hat, ist es vielleicht schwer zu akzeptieren, selbst wenn es eigentlich besser funktioniert. Aber es ist bestimmt super menschlich, dass man da gerne die Kontrolle haben möchte. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie wenn man im Auto fährt und so wie ich so ein ganz altes Auto hat und gar nicht klarkommt, wenn auf einmal so diese ganzen Assistenzprogramme da sind mit so ein paar Hilfe und Spurhaltung und so weiter. Ja.
Ja, also du hast ja gerade gesagt, du verstehst es, weil es damals halt so neu war. Aber ich erlebe das auch heute echt oft noch, wenn ich Menschen erzähle, dass bei Flugzeugen eigentlich immer ein Computer komplett die Kontrolle über das Flugzeug hat und PilotInnen das Flugzeug gar nicht direkt steuern können. Also wenn der Computer aus ist, dann haben sie keinen Zugriff auf die eigentliche Steuerung. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich komme da auch gleich nochmal drauf. Auf jeden Fall, es wird manchmal auch behauptet, dass der Computer versagt hätte bei Apollo 11 und dass die Landung gar nicht ohne die Astronauten hätte stattfinden können, weil das immer noch manuell gemacht werden musste oder wie auch immer. Oder auch, dass Neil Armstrong heroisch den Computer umgangen hat und die Kontrolle des Raumschiffs übernommen hat. Tatsächlich ist es aber bei Apollo 11 wirklich bis auf diese Fehler komplett nach Plan verlaufen. Und es war immer der Plan, dass Neil Armstrong für die letzte Phase die manuelle Steuerung übernimmt, zumindest mehr oder weniger. Denn auch schon bei der Apollo-Landefähre war es so, dass er die gar nicht ganz direkt steuern konnte, sondern dass da ein Computer dazwischen geschaltet war, der die Steuerbefehle von Neil Armstrong bekommen hat und an die Steuerelemente, also die Düsen zum Beispiel, weitergegeben hat. Dieses System, das nennt man digitales Fly-by-Wire, also Flug über den Draht sozusagen. Und das wurde von der NASA für die Mondlandung entwickelt, ab den späten 80ern, dann von Airbus auch für Flugzeuge entwickelt und eingesetzt und ist heute wirklich Standard in allen Verkehrsflugzeugen, eben das, was ich meinte. Es ist der Computer, der das Flugzeug steuert. Es ist aber so, muss man wirklich krass sagen, Fly-by-Wire hat die Luftfahrt wirklich unglaublich viel sicherer gemacht. Es gibt heute ungefähr 100 Mal weniger Todesopfer pro geflogenen Kilometer als ungefähr Mitte der 70er, wo es die meisten gab.
Es stimmt allerdings auch nicht, dass der AGC nicht auch hätte landen können. Es gab noch ein Programm, mit dem der Computer das Raumschiff hätte automatisch am vorprogrammierten Ort landen können. Weil die Astronauten aber eh schon so genervt vom AGC waren, war das denn so ein kleiner Kompromiss, dass der Computer das Bremsen und den Anflug übernimmt, was der Computer auch ehrlicherweise viel besser kann als Menschen, auch als trainierte Astronauten, und die Astronauten dann die Landung. Da sind sie wiederum einen Ticken besser, zum Beispiel, weil sie schnell entscheiden können, ob sich ein Bereich für die Landung eignet oder nicht. Als Armstrong zum ersten Mal die geplante Landezone sah nämlich sofort, dass sie sich nicht eignete, weil da einiges an größeren Steinen rumlag. Er ist dann nochmal ein gutes Stück weiter geflogen, bis er eine passende Stelle gefunden hat.
Dadurch hat er zwar für eine halbe kollektive Panikattacke im Kontrollraum gesorgt, weil ihm fast der Treibstoff dabei ausgegangen wäre und alle geglaubt haben, sie schaffen es nicht mehr und müssen dann doch wieder abbrechen. Aber das hat eben dann auch, als sie gelandet sind, für einen meiner Lieblingsfunksprüche der Mission gesorgt.
Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
Ich meine mit meinem Lieblingsfunkspruch nicht, das Eagle has landed, das kennen sicher viele, das ist natürlich auch sehr cool. Ich meine die Antwort von Charlie Duke, dem Kommunikationsoffizier. Erstens mal versucht er hier Tranquility auszusprechen und kriegt es nicht ganz gebacken, weil er gar nicht wusste, dass Neil Armstrong Tranquility Base sagen will. Das war eine Überraschung von Neil Armstrong. Dann sagt er auch noch, verstanden, ihr seid gelandet. Ihr habt gerade dafür gesorgt, dass ganz viele Leute hier unten blau angelaufen sind. Endlich können wir wieder atmen. Danke.
Ja, verrückter Moment auf jeden Fall. Was ich übrigens dann auch immer noch krass finde, ist, dass sie es ja dann immer nochmal und nochmal gemacht haben. Also es hat haarscharf geklappt irgendwie. Und dann haben sie sich gedacht, ja super, war eine super Runde. Kurz danach direkt Apollo 12. Okay, Apollo 13 war eh special. Aber ja, ich habe das Gefühl, heute würde man das alles, also man geht es ja sowieso alles anders und viel gemächlicher an. Aber mit solchen crazy safety Sachen zwischendurch würde man heute, glaube ich, anders umgehen.
Aber ich meine, es war schon ein Erfolg einfach. Also man wusste schon, okay, wir können das. Dann können wir es auch nochmal wahrscheinlich.
War ja auch so.
Ja. Also meistens, wenn wir über Computer und Apollo sprechen, dann sprechen wir nur über den AGC. Aber das war nicht der einzige Computer, der an den Mondlandungen beteiligt war. Jede Mission hatte erstmal zwei von den AGCs, einen in der Raumkapsel und einen in der Mondlandefähre. Und die hatten dann auch unterschiedliche Aufgaben und es sind unterschiedliche Programme da gelaufen. Dann kam noch ein Launch Vehicle Digital Computer dazu. Der hatte übrigens keine integrierten Schaltkreise, die so neuartig im Apollo Guidance Computer waren, sondern war konservativer aufgebaut und hatte, um besonders verlässlich zu sein, eine dreifache Redundanz. Das war nämlich auch so, dass die AGCs nicht redundant waren. Die hatten einfach nur diesen einen Computer sozusagen. Und der Launch Vehicle Digital Computer hat die Rakete, die Saturn V, gesteuert und ins All gebracht erstmal.
Und der vierte Computer an Bord einer Apollo-Mission war das Abort Guidance System, was als Backup für die Navigation der Mondlandefähre gedacht war. Falls der Computer der Mondlandefähre während der Landung ausfallen sollte, hätte das Abort Guidance System dafür sorgen können, dass die Mondlandefähre wieder zurück zur Raumkapsel fliegt und dort andockt. Soweit kam es allerdings glücklicherweise bei keiner der Apollo-Missionen.
Aber eben bei Apollo 11 fast.
Fast, ja. Und jetzt ein kleiner Funfact, den wir ein bisschen schon angeteasert haben. Und zwar haben ein paar Raumfahrtfans sich tatsächlich in ein Hotelzimmer eingemietet und dort so einen alten Apollo Guidance Computer wieder zum Laufen gebracht, den sie aus einem Schrotthaufen in Houston gezogen haben. Auch schon wieder WTF, wie passiert sowas?
So it looks like I have just stepped into hotel room. Full of nerds, my favorite kind of hotel rooms.
Do we have the SQ5 to take ILS?
And we all came here mostly because of this thing. So Mike,
hi.
Tell us what this is that I'm looking at.
So this is an Apollo guidance computer. This is one of the original 15 computers built. This particular one came out of the first man-rated lunar module, LTA-8.
Yeah, and by the way, Mike, sorry to interrupt, but yeah. Mike is known because he has made an emulator of the AGC fully functional and gate exact.
Yep.
In einem der Videos, wo sie zeigen, wie sie den Computer wieder zum Laufen gebracht haben, kommt man erstmal in so ein Zimmer rein und das ist voller Nerds und Technik, muss man sagen. Und ja, das ist die Technik, die da liegt. Das ist einfach ein originaler Apollo Guidance Computer. Und das finde ich schon Wahnsinn, dass es die noch gibt und dass es eben Leute gibt, die sich damit noch beschäftigen. Wir verlinken euch diese Playlist mit den ganzen Videos auf jeden Fall in den Shownotes. Ich kann es nur empfehlen, da reinzuschauen, aber da muss man schon auf jeden Fall ein bisschen Zeit mitnehmen, weil sie haben das schon sehr gut dokumentiert und es gibt sehr viele Videos dazu. Und wenn ihr jetzt keinen Apollo Guidance Computer zufällig bei euch im Keller habt, den ihr wieder zum Laufen kriegen könnt, das braucht ihr gar nicht, weil es gibt auch einfach eine Simulation davon und diese Simulation, die könnt ihr wirklich mit der ganzen Mondlandung nachspielen. Das ist auch was, wo man Zeit mitbringen muss. Aber das ist auch auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Also wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr da mal reinschauen und wirklich selber Apollo 11 fliegen.
Summa summarum, auf jeden Fall super spannend, mit welcher Technik die damals bei Apollo zum Mond geflogen sind. Gar nicht mal, weil ich jetzt so denke, boah, ist das alles oll und so. Aber das ist einfach so anders, als man es heute macht, aber trotzdem halt auch eben so ähnlich, weil es so ein bisschen die Basis für unsere heutige Technik ist. Bei den heutigen Missionen zum Mond, also im Artemis-Programm, da fliegen die Astronauten ja in der Orion-Kapsel, die auch einen Computer zu sagen wäre untertrieben, aber die ja auch Computer hat.
Ja, diese Computer in der Orion-Kapsel sind laut NASA ganze 20.000 Mal so schnell wie der Apollo-Guidance-Computer und haben 128.000 Mal so viel Speicherplatz. Dazu kommt, dass es eben mehrere sind. Es gibt zwei Hauptcomputer mit je zwei Flugcomputern, die nochmals jeweils zwei Prozessoren haben, also insgesamt eine achtfache Redundanz. Etwas, was die NASA sich so bei Apollo einfach nicht leisten konnte, wegen des Gewichts der Computer. Und tatsächlich ist diese Technologie der Orion-Flugcomputer aber auch nicht wirklich auf dem neuesten Stand der Technik. Also die basieren auf einem PowerPC 750-Prozessor, der 1997 auf den Markt kam. Damals war das vor allem in Apple-Computern verwendet. G3, falls einem das noch was sagt, das sind so die ersten iMacs. Auch iBook oder PowerBook, das sind die Vorläufer des MacBooks. Und ja, das finde ich schon auch wahnsinnig verrückt, weil mein erster Computer, das war ein iBook G4. Das heißt, der war schon leistungsstärker als die Prozessoren, die heute in der Mondrakete von heute eingesetzt werden.
Eigentlich kann man ja sogar sagen, dass die bei Apollo relativ gesehen moderner waren, ne? Weil die haben ja wirklich aktuellste Technik benutzt, was man heute ja nicht macht. Wir haben es am Anfang ja auch schon so ein bisschen gesagt, weil man halt gerne Sachen nimmt, die sich bewährt haben, die, wo man weiß, okay, die können auch die kosmische Strahlung ab. Ich glaube, jetzt während Artemis 2 ging das ja auch so rum, als sie die Fotos gemacht haben und man immer gesagt hat, ja, okay, die Kameras sind auch moderner, aber deren Fotoapparate waren halt auch so von 2015, also auch schon über 10 Jahre alt. Und das ist eben jetzt mit den Computern natürlich nochmal eine Nummer krasser.
Ja, und der Grund dafür, warum man das macht, du hast es jetzt gerade schon gesagt, ist einfach, es geht darum, dass das alles vor der Strahlung im All geschützt sein muss.
Und wenn wir es ganz genau nehmen, dann war das ja, was Computer angeht, auch noch gar nicht alles. Denn auf Nummer sicher zu gehen, besteht die NASA darauf, dass die Berechnungen für die Navigation primär am Boden mit den großen Computern durchgeführt werden und die Bordcomputer eher so ein Backup sind. Okay, ich frage mich gerade, wie strahlungsresistent eigentlich mein Gameboy ist, denn ich wette, wenn ich jetzt das nächste Mal den Gameboy raushole, um Pokémon Silber zu spielen, dann denke ich darüber nach, dass ich stattdessen vielleicht auch eigentlich damit zum Mond fliegen könnte. Oder ich trainiere halt eben mein Team und werde Pokémon-Champion. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Und unser E-Mail-Postfach ist natürlich auch wie immer offen für Feedback oder vielleicht auch für Themenvorschläge, die so in eurem Kopf gerade schlummern. Ihr könnt uns super gerne schreiben an liftoff@ard.de.
Und wir haben auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Die Wissenschaftsjournalisten der ARD behalten im Podcast IQ Wissenschaft und Forschung mit euch den Überblick. Da geht es um Technik, Naturwissenschaften, Gesundheit, Umwelt, Raumfahrt natürlich und vieles mehr. Von neuen Medikamenten bis zu künstlicher Intelligenz, von Vulkanen bis zu den erstaunlichen Fähigkeiten der Tiere, von neuen Hightech-Ideen bis zu den schönsten Dingen am Sternenhimmel. Ich habe letztens mit Birgit über den ganzen Müll gesprochen, den wir da auf dem Mond hinterlassen. Da liegen zum Beispiel immer noch die, ja, ich nenne es mal Hinterlassenschaften von Neil Armstrong und Buzz Aldrin, nachdem sie da so spannend gelandet sind. Hört da mal rein, denn die KollegInnen recherchieren in die Tiefe und erzählen die wichtigen, spannenden und faszinierenden Geschichten aus Wissenschaft und Technik, damit wir alle verstehen, was wir wissen müssen.